Diabetes ist nicht das Ende von der Welt. Das ist halt eine Krankheit und es ist nichts Schönes, aber man muss da durch und man hat das halt jetzt noch für immer.
Manche Gespräche in diesem Podcast lassen einen einfach nicht los. Im November 2022 saß Samantha Fee bei mir im Studio und hat erzählt, wie es ist, wenn die Welt einer Familie an einem einzigen Tag eine andere wird. Ihre damals 6-jährige Tochter Stella hatte ein Jahr zuvor die Diagnose Diabetes Typ 1 bekommen. Ein Schock, der das ganze Leben umdreht. Jede Mahlzeit ist quasi eine Rechenübung, jeder Kindergeburtstag eine Logistikaufgabe und jede Nacht ein Blick auf den Sensorwert. Heute, 3,5 Jahre später, sitzt Samantha wieder neben mir und diesmal hat sie jemanden mitgebracht, nämlich Stella selbst. Sie ist mittlerweile 9, fast 10 und geht in die 3. Klasse und kann uns heute zum ersten Mal aus ihrer eigenen Sicht erklären, wie es ist, mit dieser Krankheit groß zu werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kernig und Gesund. Ich bin Mario D. Richard und heute ist alles ein bisschen anders, denn wir hören uns an, wie das 2022 war, als eine junge Mutter erzählt hat, wie es ihr und ihrem Kind nach der Diagnose Typ 1 Diabetes ging. Und vor allem will ich mit Stella auch mal selbst ins Gespräch kommen und erfahren, wie es ihr geht, 3,5 Jahre, nachdem wir zum ersten Mal von ihrer Krankheit erfahren haben. Und weil sie heute im Mittelpunkt steht, begrüße ich sie natürlich auch ganz als erstes und zwar auch ganz herzlich. Hallo Stella.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Freue ich mich wirklich sehr, dich mal kennenzulernen persönlich. Und natürlich auch ein herzliches Willkommen, Samantha.
Hallo, ich freue mich auch sehr, wieder hier sein zu dürfen.
Ja, wir kennen uns ja schon jetzt ein paar Jahre, weil wir uns auch manchmal beruflich über den Weg laufen, denn du bist ja Fotografin. Mittlerweile duzen wir uns ja. Damals 2022 haben wir uns noch gesiezt. Also schön, dass ihr heute da seid. Stella, wie ist denn das für dich so, vor so einem großen Mikrofon zu sitzen?
Neu, weil ich saß noch nie vor so einem großen Mikrofon, aber ich freue mich.
Das freut mich, dass du dich freust. Das ist schon mal eine gute Basis für so ein Gespräch, ne? Das Schöne ist, heute kannst du einfach mal erzählen, was du möchtest. Wir hören ganz aufmerksam zu. Was gab es denn für dich heute zum Frühstück?
Es gab ein Brötchen mit Marmelade.
Ein ganz normales Weizenbrötchen?
Ja.
Und ganz normale Marmelade?
Ja, von der Oma selbst gemacht.
Na, das ist ja klasse, hat bestimmt geschmeckt.
Ja.
Das heißt, du fühlst dich auch gar nicht eingeschränkt beim Essen?
Mhm, weil ich habe das ja jetzt auch schon ganz lange und das ist einfach jetzt normal.
Ja, du bist doch ein Profi, kennst dich da schon aus, ne?
Danke.
Wir werden nachher auf jeden Fall nochmal ein bisschen drüber sprechen, aber ich schlage erstmal vor, wir hören zuerst einmal rein, was die Mama damals erzählt hat vor 3,5 Jahren. Und da habe ich mich erstmals mit ihr und einer Leipziger Kinderdiabetologin getroffen, die heißt Heike Bartelt. Und danach sprechen wir dann weiter über das Heute und Jetzt. Ja, Frau Bartelt, vielleicht können Sie zunächst erstmal kurz zusammenfassen, was bei Diabetes Typ 1 im Körper passiert und was da plötzlich nicht mehr funktioniert.
Bei Diabetes mellitus Typ 1 passiert im Körper Folgendes. Der Körper zerstört seine eigenen insulinproduzierenden Zellen. Man kann sich das vorstellen wie eine Allergie gegen sich selber. Die Folge dessen ist, dass der Körper das Insulin selber nicht mehr produzieren kann und es im Körper zu einem Insulinmangel kommt.
Frau Fee, bevor Ihre Tochter die Diagnose bekommen hat, haben Sie sich da jemals in Ihrem Leben mit Diabetes beschäftigt?
Tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe das schon mal gehört, Typ 1 Diabetes im Speziellen. Aber wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, welcher Diabetes ist denn der, den meistens die älteren Leute haben, ist es jetzt Typ 1 oder Typ 2, ich hätte es nicht beantworten können.
Und dann wurden Sie plötzlich ja gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Haben Sie denn in der Familie bereits Diabetes Typ 1 Fälle?
Nein, überhaupt nicht. Also für uns war das komplettes Neuland und erstmal auch dadurch der Schock mitbegründet.
Wie haben Sie es denn gemerkt, Frau Fay?
Also es ging los mit vermehrtem Durst. Unsere Stella hat vor allen Dingen am Abend relativ viel Durst entwickelt. Wir haben das einfach für eine Marotte gehalten, haben dann auch nicht unbedingt gegenreguliert. Wir haben ihr das erklärt. Das ist natürlich ein bisschen anstrengend, dann auch in der Nacht, wenn sie mehrmals zur Toilette gehen muss.
Aber es war ja auch im Sommer.
Ja, genau. Sie sagen es schon. Und deswegen gab es sehr viele gute Argumente, die einfach dagegen gesprochen haben. Wir haben dann auch ein bisschen Gewichtsverlust gemerkt, aber das war alles noch so im Rahmen. Es war vielleicht ein halbes Kilogramm oder so. Die Corona-Zeit war ja vorbei. Im Sommer, man bewegt sich mehr. Unsere Tochter hat Fahrradfahren gelernt. Das war alles so plausibel, dass man sich da wirklich keine Sorgen gemacht hat, denn sie war an und für sich ja fit, ne? Nur diese kleinen Macken einfach, in Anführungsstrichen.
Wann sind da denn bei Ihnen die Alarmglocken angegangen?
Also das hat dann noch ein kleines bisschen gedauert. Wir haben das natürlich beobachtet mit diesem vermehrten Durst. Und dann kam noch eine Corona-Infektion dazwischen. Und die hat das Ganze natürlich ein bisschen erschwert, das festzustellen, denn unsere Tochter war dann immer mehr abgeschlagen. Sie wollte nicht mehr zum Kindersport gehen, sie wollte nicht mehr nachmittags nach dem Kindergarten rausgehen und Fahrrad fahren oder anstrengende Aktivitäten machen. Sie hat sich lieber hingelegt, hat einfach einen sehr matten Eindruck gemacht und dann so richtig gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, habe ich dann innerhalb von ganz kurzer Zeit, als sie einfach nicht nur matt, sondern fast so ein bisschen teilweise abwesend gewirkt hat. Und dann hat man auch am gleichen Tag, habe ich das dann festgestellt, dass sie ein bisschen ausgetrocknete Hautstellen hatte, so am Hals, so ganz kleine Falten. Auch der Mund so richtig trocken war. Und ich habe dann einfach gemerkt, mit meinem Mädchen stimmt was nicht. Da ist irgendwas Gravierendes.
Sind das so die typischen Symptome, Frau Bartelt?
Ja, das ist leider so, wie Sie es beschreiben, ein ganz klassischer Verlauf. Die Kinder bekommen keine knalligen Symptome wie Fieber oder Ausschlag, sondern die Eltern merken über die Zeit ein vermehrtes Trinken, natürlich dann auch ein vermehrtes Wasserlassen, wobei die meisten Kinder wirklich schlecht trinken und man am Anfang total froh ist, wenn das Kind mehr trinkt, man freut sich darüber. Und dass es dann eben nachts auch mal pullern muss, ist total logisch, das ist immer gut erklärlich, wenn es warm draußen ist, wenn das Trinken besonders gut schmeckt. Es gibt immer Gründe, warum ein Kind gut trinkt und dann eben auch mehr pullert. Es gibt auch immer, wenn es dann nachts nicht schafft, auf Toilette zu gehen und mal einpullert, auch da gibt es immer Gründe für, wo man das gut erklären kann. Auch ein Gewichtsverlust, wie Sie das jetzt beschrieben haben, ganz klassisch. Viel Bewegung im Sommer, das ist total normal. Und dann diese Leistungsminderung in dem Alter zu erkennen. Natürlich haben die manchmal keine Lust mehr, spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fahren. Es gibt immer einen Grund. Die Kunst dabei ist dann, eins und eins und eins zusammenzuzählen und das als Symptom wahrzunehmen. Und das ist beim Diabetes eben leider das, was es ein bisschen schwerer macht, es zu erkennen, weil es im Grunde einzeln genommen keine schwierigen Symptome sind, sondern nur die Summe es ziemlich klar zeigt. Und wenn die Eltern das bei ihrem Kind gut wahrnehmen und dann zeitig zum Arzt gehen, dann kann das früh erkannt werden und das ist für den Verlauf sehr schön.
Wie lange hat es denn bei Ihnen gedauert? Also von der ersten Symptomatik bis dahin, dass Sie gesagt haben, oh, hier stimmt was nicht.
Also bei uns waren das schon so mit diesem anfänglichen Trinken, das hat man ja nicht so ganz stichtagsmäßig wahrgenommen. Wir schätzen, dass es so 8 Wochen ungefähr waren, wo das wirklich aber ganz langsam mehr geworden ist. Und man ist ja als Familie trotzdem auch aktiv und ja, im Sommer hat man Ausflüge und so weiter. Und da muss man wirklich sehr tief nachforschen, ja, wann war das denn? Und wir haben es dann auch so an so Tagen festgemacht. Da wussten wir, unsere Tochter hat zum Beispiel bei der Oma übernachtet und die Oma sagte am nächsten Tag, ja, die Stella, die musste aber wirklich heute Nacht 2 Mal raus und die hatte gestern Abend nochmal richtig Durst und sowas. Und ja, das war halt für uns auch so der Punkt, ja klar, sie war sehr aktiv und das macht durstig. Und wir haben uns ja auch, wie es Frau Bartelt sagte, gefreut, dass sie gut trinkt. Und wir haben uns gefreut, dass sie auch gerne Wasser getrunken hat. Das ist ja ideal und zunächst denkt man dabei überhaupt nichts Schlechtes.
Aber irgendwann war es Ihnen ganz komisch und Sie haben dann zu Dr. Google gegriffen.
Genau, mit einem Tag arbeitsbedingter Abwesenheit von zu Hause hat man vielleicht manchmal noch so ein bisschen einen anderen Blick auf die Situation und das hat bei mir dann wirklich ausgelöst, dass gefühlt wirklich der Groschen gefallen ist und ich in mir so eine richtige Panik gespürt habe. Hier ist akut was nicht in Ordnung. Also hatte null Ahnung, was das sein könnte. Und nach dem Zu-Bett-Bringen unserer Kinder habe ich dann angefangen zu googeln. Und wenn man Kind viel Durst und sowas eingibt, da kommt man sehr schnell auf den Typ 1. Und als ich das dann gelesen habe, also da wurde es mir Angst. Und die Symptomatik, die hat zu, ich würde sagen, 95% oder sogar 99% auf uns zugetroffen. Da waren dann noch Dinge, die wir bis dahin nicht so ganz hundertprozentig gemerkt hatten, die aber auch vorhanden waren, wie zum Beispiel Übelkeit.
Mhm. Aber ist das so, Frau Bartelt, dass die Eltern schon mit so einer gewissen Vorahnung zu Ihnen kommen oder sind sie doch eher ahnungslos und dann sehr geschockt?
Das ist recht unterschiedlich. Wir haben schon oft Eltern, die die Symptome dann bei Google eingeben und wie es Frau Fey schon sagte, tatsächlich, wenn man viel trinken, viel pullern, Kind bei Google eingibt, ist das Erste, was kommt, ein Diabetes Typ 1 und dann kommen die Eltern recht schnell zu uns. Es passiert aber mindestens genauso häufig, dass die Eltern sich aus anderen Gründen in der Kinderarztpraxis oder der Kinderklinik vorstellen und dann auf genaues Nachfragen die Symptome erkannt werden und die Diagnose gestellt, dann sind die Eltern natürlich total erschrocken und schockiert.
Sie waren ja sozusagen schon ein bisschen gewappnet durch die Google-Suche, aber der Schock war dennoch sehr groß, oder?
Genau, also diese Nacht, die war für mich gelaufen. Ich habe stundenlang gegoogelt und nach dem ersten Schock und ganz viel Tränen habe ich dann gedacht, nein, das kann doch jetzt nicht sein, dass es nur diese eine Ursache für die Symptome gibt. Da muss es doch noch was anderes geben. Wenn ein Kind Bauchschmerzen hat, dann muss auch 15 verschiedene Dinge müssen abgeklärt werden. Also das war mir dann irgendwie ein bisschen zu schnell. Wobei natürlich die beschriebenen Symptome so wahnsinnig treffend bei uns waren, dass ich schon wirklich ein sehr, sehr ungutes Gefühl hatte und dann schon diesen kleinen Vorteil hatte, drüber schlafen zu können. Aber naja,
dann gab es ja die Diagnose.
Genau, also ich bin dann erstmal zum Kinderarzt, musste dann auch durchsetzen, dass wir kommen können.
Das heißt, die durften erst gar nicht so schnell kommen und dann haben sie gesagt, nein, ich will das unbedingt.
Ja, genau, weil ja solche Termine mit Blutabnahme und Nüchtern und sowas, die werden ja eigentlich ein bisschen reserviert und ich hatte echt, von meinem Gefühl her wäre ich am nächsten Tag am liebsten direkt zum Arzt gegangen und soweit ich mich belesen hatte, wäre das ja vom Tageszeitpunkt dann auch unabhängig gewesen, es hätte nicht unbedingt nüchtern sein müssen, aber die Schwester meinte, ja, kommen Sie bitte nüchtern am Freitag und ich, nein, auf keinen Fall, hier steht uns vielleicht eine Katastrophe ins Haus, wenn wir da nicht eher kommen können, also bitte umgehend. Und ja, mit so ein bisschen Zähneknirschen sagte sie dann am Dienstag, bitte nüchtern.
Wie wichtig ist es denn, dass man ganz schnell kommt?
Sehr wichtig. Hat die Mutter sehr gut gemacht, sofort zu reagieren und bei dem Verdacht, sich sehr schnell beim Arzt vorzustellen. Die Ursache für den Typ 1 Diabetes ist ja ein Insulinmangel, ein absoluter Insulinmangel. Und wenn der schon so weit fortgeschritten ist, als dass das Kind Symptome hat, dann sollte es auch so schnell wie möglich beim Arzt vorgestellt werden, als dass man diesen Insulinmangel ausgleichen kann. Und da geht es tatsächlich teilweise nicht mehr um Tage, sondern um Stunden.
Also Kompliment an Sie, Sie haben das wirklich gut gemacht. Dennoch sind Sie dann sozusagen mit Ihrem Kind aufgetaucht in der Kinderarztpraxis. Es kam die Diagnose. Haben Sie denn eher so innerlich gesagt, ja, alles klar, das habe ich jetzt schon so geahnt, das habe ich gewusst? Oder haben Sie gesagt, um Gottes Willen, jetzt ist es wirklich Diabetes?
Also im ersten Moment war es schon erstmal dieses, ich habe es geahnt. Aber natürlich ist es eine Diagnose, die man erstmal verarbeiten muss und wo dann nach einem gewissen Zeitabstand kommt dann schon auch Panik und das Gefühl von Ohnmacht, würde ich mal sagen. Ne? Und in der Klinik dann, wir sind dann direkt im Anschluss nach der Praxis in die Klinik gefahren, da hat man dann schon erstmal auch die Tragweite gespürt.
Und wahrscheinlich gab es auch da die ersten Tränen.
Auf jeden Fall. Also bei dem Aufnahmegespräch, ich weiß noch, es war eine junge Ärztin, wollte mir Mut machen und hat gesagt, das ist eine Diagnose, mit der kann man heute sehr gut leben. Und ich hatte wirklich noch gar keine Ahnung, was auf uns drauf zukommt. Aber trotzdem, wenn sein Kind akut krank ist und spätestens in dem Moment, als die Sprechstundenhilfe oder die Schwester auf mich drauf zukam und sagte, ja, wir nehmen jetzt gleich nochmal ein bisschen Blut ab und schauen mal, ob Normalstation oder ITS. Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, oh mein Gott, hier ist es sehr ernst.
Und jetzt sind wir hier wieder 2026. Stella, du warst ja damals 6 Jahre alt. Erinnerst du dich noch an die Zeit, bevor du Diabetes hattest?
Nicht mehr so gut, aber an ein bisschen was erinnere ich mich noch. Ich erinnere mich noch viel an den Kindergarten. Zum Beispiel, wir hatten da Schnittlauch. Und dann hat sie ja manchmal Schnittlauch beim gemacht und die konnte ich dann einfach essen. Aber dann, als ich dann Diabetes gekriegt hatte, dann nicht. Und auch dann beim Essen, dann war das dann ja so im Kindergarten, da hatte ich ja erst auch noch den Pen. Aber davor, beim Mittagessen, da konnte ich auch bei allem auch nachholen. Aber dann, als ich Diabetes gekriegt habe, dann waren die halt einmal da, haben bei mir das Essen abgewogen, dann wurde gespritzt und ich musste das dann auch aufessen.
Von einem Tag auf den anderen, ne, war alles anders dann für dich. Und kannst du dich noch daran erinnern, wie das damals im Krankenhaus war? Hast du das noch so ein bisschen im Kopf?
Ja, noch ein bisschen. Ich weiß noch so, wie sich das Spritzen angefühlt hat. Beim ersten Mal, da war es total neu. Es hat auch wehgetan am Anfang. Aber dann habe ich mich dran gewöhnt und dann auch an den Sensor. Aber mein erster Sensor wurde an den Bauch gesetzt. Und damals hatte ich ja auch Gewichtsverlust und dann war ich auch noch ziemlich dünn. Und das hat einfach total wehgetan, weil die hat die Krankenschwester hat, ohne mir Bescheid zu sagen, hat die das Ding auf den Bauch gedrückt und dann ist die rausgegangen und mir hat alles wehgetan. Es hat sich alles gedreht. Das war nicht so schön.
Macht man auf jeden Fall nicht, ne? Ohne Ankündigung. Und Samantha, wenn du das jetzt 3,5 Jahre später hörst, was du auch damals gesagt hast, was geht dir da durch den Kopf?
Ja, also das sind gemischte Gefühle. Auf der einen Seite ist das aus heutiger Sicht schön, gewisse Sachen überwunden zu haben, geschafft zu haben. Und auf der anderen Seite erinnert man sich ja gut an die Hürden, die man damals hatte, an die Angst, an teilweise Panik. Zukunftsängste auf jeden Fall waren ja ein Thema. Wie wird es dann mal weitergehen? Und jetzt weiß man, man hat vieles richtig gut gemeistert.
Du warst ja damals auch völlig überfordert, hast es ja auch so erzählt, ne? Aber jetzt nach 3,5 Jahren...
Ja, man hat sich eingestellt.
Ja. Wir hören nochmal ganz kurz rein, wie es denn damals weiterging, ne? Also wie habt ihr Stella erklärt, was los ist und wie war es denn, als die Zeit in der Klinik vorbei war und als der Alltag anfing? Wir springen also jetzt nochmal ins Jahr 2022 rein.
Wie haben Sie es denn Ihrem Kind erklärt? Sie war ja damals 5, mittlerweile 6, also es war jetzt vor einem Jahr.
Das ist natürlich ein Alter, wo die Kinder schon sehr viel mitbekommen, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, was Erwachsene untereinander sprechen, weil sie alles aufschnappen und für sich selber verarbeiten. Aber ich weiß nicht, ich war vielleicht in so einer Art Notfallmodus oder so. Ich habe da immer ganz gute kindliche Worte gefunden. Und eines der ersten Dinge, die ich meiner Tochter gesagt habe, ist, wir können alles machen und wir können alles essen, nur nicht unbedingt zu jeder Zeit und in jeder Menge, aber wir kriegen das hin.
Was sagen Sie denn den Kindern, Frau Bartelt?
So ziemlich genau dasselbe. Wir versuchen den Kindern sehr schnell erstmal zu erklären, dass sich natürlich in ihrem Leben etwas ändern wird und dass sich das auch meistens um das Essen dreht, aber dass sie trotzdem alles essen dürfen. Also sowohl den Schokokuchen bei der Oma als auch natürlich ein Eis im Sommer oder den Festtagsbraten zu Weihnachten oder ihr Lieblingsessen, was meist Nudeln mit Tomatensauce ist. Dass sie das ganz normal essen dürfen und dass wir uns nur in Zukunft darum kümmern müssen, dass sie auch das Insulin dafür bekommen, für die Mahlzeit. Wir versuchen ihnen zu erklären, dass sie ganz normal in den Kindergarten, in die Schule, in ihren Sportverein gehen können, dass sie im Chor singen können und auch in den Urlaub fahren, wohin sie wollen. Dass wir nur, um diese Dinge gut zu gestalten, in Zukunft immer ein Auge auf den Blutzucker haben müssen. Und das können die auch, egal in welchem Alter, für ihr Alter immer schon recht gut verstehen. Und häufig fällt es den Kindern sogar etwas leichter, das anzunehmen als den Eltern am Anfang.
Ja, man muss es erstmal verarbeiten natürlich und man muss lernen, mit der Krankheit zu leben. Wie können Eltern, wie können Kinder das erlernen?
Wir versuchen am Anfang bei Aufnahme in der Klinik ein Manifestationsgespräch durchzuführen. Altersentsprechend die immer mit den Eltern natürlich und je nachdem eben wie alt der Patient ist, auch mit dem Kind, um zu erklären, wo kommt die Erkrankung her. Ganz genau nochmal die Physiologie im Körper, was passiert eigentlich, darzustellen, um wirklich logisch nachvollziehen zu können, da hat keiner Schuld dran und wir hätten es nie ändern können. Und dann versuchen wir den Eltern die Wege zu zeigen, wie das im Alltag tatsächlich funktioniert, was sie ganz konkret tun können und müssen oder sollten, damit der Blutzucker im Alltag gut eingestellt ist und das dann in der Folge des Lebens völlig normal weitergehen kann.
Und das Kind muss es auch begreifen.
Genau. Am Anfang machen sich die Kinder Sorgen, wenn sie hören, wie ich muss jetzt immer in den Finger pieksen oder ich muss mir jetzt immer diese Pennnadel in den Bauch stechen. Und trotzdem merken die recht schnell, das ist eine Handlung, die muss ich durchführen. Aber das ist jetzt nicht vergleichbar mit zum Beispiel einer Impfung oder einer Blutentnahme. So doll weh tut es nicht. Und die akzeptieren das in der Regel sehr viel schneller, als man das annimmt. Wenige Kinder tun sich länger schwer damit, sich wirklich mit dem Pennen, also mit einer Insulinspritze da Insulin zu verabreichen. Das wird meistens sehr schnell, sehr gut toleriert. Im Verlauf, je nachdem in welchem Alter die Kinder den Diabetes bekommen, wird es manchmal noch ein bisschen schwerer, wenn die Kinder dann sich fragen, warum denn eigentlich ich? Und dann auch mit Recht wütend sind und sagen, warum hat das nicht jemand anderen getroffen? Oder in der Pubertät sich damit auseinandersetzen, was macht denn mein Körper anders als der von anderen in meinem Alter? Und natürlich haben die das Recht, sauer zu sein. Das ist wie bei jeder chronischen anderen Erkrankung auch.
Jedes Jahr erkranken ja in Deutschland rund 2.500 Kinder neu an Diabetes Typ 1. Wer kommt denn damit besser klar? Sind es eher die kleineren Kinder, wie bei Frau Weyer, also 5-6 Jahre, oder eher die Teenager, 13-14?
Das ist schwer zu sagen, weil es schon recht individuell ist, wie derjenige damit umgeht. Natürlich sind jüngere Kinder eher unbefangen, haben weniger Vorbehalte gegen Dinge, sind kompromissbereiter erstaunlicherweise, wenn die Therapie durchzuführen ist, wenn man denen das erklärt. Trotzdem haben die im späteren Verlauf auch ihre Phase, in der sie sich eben hinterfragen und sagen, warum habe ich das denn bekommen? Sodass vielleicht am Anfang der Verlauf einfacher scheint und in der späteren Pubertät zum Beispiel sich nochmal Fragen nach dem Warum ergeben können. Andersrum ist es so, dass Jugendliche, die mit 13, 14 ihren Diabetes bekommen, von Anfang an recht schnell verstehen, was sich gerade ändert in ihrem Leben und das von Anfang an gar nicht toll finden. Und vielleicht, ich nenne es jetzt mal so, das Tal am Anfang recht tief ist. Aber wenn sie das einmal für sich akzeptiert haben, dann vielleicht auch schneller durch das Tal durchgegangen sind. Also es ist sehr individuell tatsächlich und jedes Alter hat diesbezüglich seine Vor- und seine Nachteile.
Wie haben Sie das bei Stella erlebt?
Sie hat im Krankenhaus total gut mitgemacht. Sie hat überhaupt kein Problem gehabt, sich spritzen zu lassen mit diesen Pennennadeln. Und sie hat dann durch das zugeführte Insulin ganz viel Appetit bekommen und ganz viel Hunger entwickelt. Das ist auch ziemlich klassisch. Und ich habe bei ihr beobachtet, dass sie dann die Ernährung wieder ganz anders wahrgenommen hat, mit richtig viel Genuss und Elan gegessen hat. Und der erste Schritt, also in der Klinik, war relativ gut, war relativ einfach.
Und wie war es ein paar Wochen später?
Ja, genau. Ein paar Wochen später sah das dann schon ein bisschen anders aus. Man muss da schon, denke ich, unterscheiden zwischen Klinik und Alltag zu Hause. Und die Kinder reflektieren irgendwann, ach ja, das ist ja jetzt wirklich immer. Und es ist, auch wenn wir im Urlaub sind oder wenn ich bei Oma bin oder wenn meine beste Freundin Geburtstag hat, diese Insulinnadel, die muss ja wirklich immer mit und wir müssen immer darüber reden, wie viele Broteinheiten ich auf meinem Teller habe. Und da gab es dann auf jeden Fall den Punkt, wo sie dann richtig genervt davon war und wo sie das sehr wütend gemacht hat und wo wir schwierige Phasen hatten. Zuvor war so ein richtiger Auftrieb, da hat sie sich sogar mit 5 Jahren selbst schon gespritzt und wir dachten, ja, da läuft ja richtig gut hier. Ja, aber zu früh gefreut in dem Moment, denn das kam dann schon danach und ich glaube, als Eltern ist es das Beste, wenn man dem Kind Verständnis zeigt, wenn man es aushält. Man kann das nicht kleinreden. Ich glaube, das sollte man auch den Kindern nicht antun, das irgendwie zu verschleiern und schön zu reden. Es ist, wie es ist und dem Kind in so einer Phase beizustehen und natürlich irgendwie sie zu motivieren und ja, positiven Ereignissen in der Zukunft zum Beispiel zu sehen, wie der nächste Urlaub oder der nächste Besuch bei Freunden oder sowas, der ja möglich ist. Ne? So versuche ich das immer. Das hat bei uns geholfen.
Und aber es gab Probleme beim Kindergarten.
Ja, also am Anfang war das natürlich ein Schock auch für die Kindertagesstätte, in der unsere Tochter bis dahin untergebracht war. Und ich konnte ja, weil ich in der Klinik permanent war und mit den Schulungen beschäftigt war, konnte ich ja nicht so wirklich ein Eingangsgespräch führen und das auch so ein bisschen, was man bei Dr. Google liest, relativieren und auch erklären, dass wir diesen Sensor haben und so weiter. Auf jeden Fall sind wir dann zurückgekommen in der Annahme, wir unterstützen den Kindergarten und wir erklären alles und zeigen alles. Und dann haben wir aber festgestellt, da sind so viele Fragezeichen in den Köpfen der Erziehern und vor allen Dingen die Haftungsfrage, die ist so omnipräsent gewesen, obwohl das eigentlich nicht tatsächlich geklärt werden muss.
Das ging auch so weit, dass sie ihr Kind erstmal gar nicht schicken durften.
Ja, das wurde leider so schlimm, dass wir direkt an der Tür nach Hause geschickt worden sind. Obwohl wir für diesen Tag auch das erste Mal den Pflegedienst zu Besuch gehabt hätten. Und das war ein riesengroßer Schock für uns, denn es ist auch nicht so einfach, einen Pflegedienst zu finden, der den Umgang mit den Kindern bewältigt, auf den man aber total angewiesen ist.
Können Sie das nachvollziehen, Frau Bartelt?
Ja.
Dass man so reagiert?
Ja, von Seiten des Kindergartens nicht. Also es ist natürlich schwierig von Seiten des von Erziehungspersonal, pädagogischem Personal. Da ist egal, ob das in dem Kindergarten ist, in der Schule, die Lehrer, die Hortner, die müssen sich umstellen, die werden mit einer Erkrankung konfrontiert, die sie wahrscheinlich in den allermeisten Fällen selber noch nicht kennen, nicht wissen, wie mit diesen Kindern umzugehen ist oder was notwendig ist, um mit diesen Kindern zu betreuen. Andererseits diese Kinder nach Hause zu schicken, das finde ich extrem schwierig. Es gehören viele gute Absprachen dazu, es gehört eine Aufklärung dazu, aber natürlich auch genauso die Bereitschaft der Erzieher, da zu unterstützen. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt von den Trägern der einzelnen Einrichtungen, was die Erzieher leisten dürfen, was die Erzieher nicht leisten dürfen. Der häufigste Weg dabei ist, dass die medizinischen Handlungen durch die Pflegedienste abgedeckt werden. Wie Frau Fey schon gesagt hat, ist es aber oft gar nicht so einfach, auch da einen adäquaten Pflegedienst zu finden, der sich mit der Erkrankung auskennt und die Zeiten auch einhalten kann, die einfach in den Einrichtungen für das zweite Frühstück oder für das Mittagessen vorgehalten werden und zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich kommen können und den Blutzucker messen können oder das Insulin zu der Mahlzeit spritzen können. Es gibt aber auch Einrichtungen, die alles selber leisten tatsächlich, wo man auf offene Erzieher trifft, offene Lehrer oder Hortner, die sich bereit erklären, sich das erklären zu lassen, diese Dinge zu verstehen und zu sagen, ich übernehme das nach dieser Schulung, kann ich da einige Schritte selber nehmen oder aber tatsächlich mit dem Kind gemeinsam die Therapie. Das ist die Ausnahme, aber natürlich aus unserer Sicht wird was sehr, sehr Wünschenswertes, weil es das Kind in der Normalität im Alltag gut unterstützt.
Wie haben Sie es denn geschafft, Frau Fey, Ihr Kind denn doch wieder in den Kindergarten zu kriegen?
Genau, also bei uns gab es dann erstmal ein klärendes Gespräch mit dem Träger der Einrichtung. War selbst so gewünscht vom Kindergarten bzw. mit dem Träger, um diese Haftungsfrage zu klären. Und bei diesem Gespräch habe ich dann ganz deutlich gesagt, dass keine medizinischen Handlungen vom Kindergartenpersonal durchzuführen sind, sondern man kann es eigentlich runterbrechen, eine Überwachung dieses Blutzuckerwertes, für den wir ja dieses Handy haben, diesen Sensor und über das auch Warnungen abgegeben werden und gleichzeitig meine absolute Bereitschaft, für jede Frage da zu sein, immer wenn ich gebraucht werde, vorbeizukommen, dass wir uns, mein Mann und ich, so einteilen, dass wirklich immer einer von uns beiden innerhalb von spätestens 5 Minuten am Kindergarten ist und wir das auch erstmal langsam angehen lassen können, stundenweise uns steigern können. Und erstaunlicherweise ging es dann doch alles viel unkomplizierter und schneller. Wir haben am Anfang öfters telefoniert, aber das war ja eben genau dieses Angebot, was ich gemacht habe, dass ich gesagt habe, über dieses Telefon, was ja unsere Tochter sowieso bei sich hat, können wir jederzeit angerufen werden und wirklich gern. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wenn jemand einfach nur eine Frage hat, wie ist denn das in dieser Situation jetzt, ne? Wenn es jetzt nicht unbedingt was mit einem hohen oder niedrigen Blutzuckerwert zu tun hat. Ich bin jederzeit gerne ansprechbar für Fragen und das haben dann die Erzieher gemerkt und wir hatten ja auch vorher ein super Verhältnis, ein vertrauensvolles Verhältnis. Und dann hat es wirklich sich so entwickelt, dass wir teilweise an, sage ich mal, verrückten Tagen 3-mal telefoniert haben. Und mittlerweile ist es die Ausnahme, dass wir telefonieren.
Es musste sich erstmal einspielen.
Genau so ist das. Alle haben dazugelernt, auch wir. Das ist ein riesiger Lernprozess und ich glaube, der hört auch nicht auf.
Und zack, sind wir wieder 2026. Samantha. Wir haben gerade im Gespräch gehört, du hast ja gesagt, wir können alles essen, nur nicht zu jeder Zeit. Würdest du diesen Satz heutzutage nochmal genauso sagen?
Ja, eigentlich hat er totale Relevanz und wirklich beide Satzteile stimmen. Man kann alles essen, es ist wirklich nichts tabu und nur nicht zu jeder Zeit stimmt leider auch. Wenn der Blutzucker eh schon hoch ist, dann können wir nicht eine Zuckerwatte essen. Ja. Oder ich würde es halt tunlichst vermeiden wollen. Was man vielleicht der Vollständigkeit halber noch ergänzen müsste, wäre das Thema Trinken. Ja, das ist dann nicht so, dass man halt alles trinken kann. Die sind dann fast schon ein bisschen Medizin. Also ein Apfelsaft oder ein O-Saft gibt es bei uns tatsächlich nur in absoluten Ausnahmefällen oder eben bei einer Unterzuckerung, die wir behandeln müssen.
Also gerade Apfelsaft ist ja wirklich die Hölle, muss man ja sagen. 25 Gramm Zucker sind da drin in so einem kleinen Glas Apfelsaft, genauso viel wie in einer Cola.
Ja.
Aber ehrlicherweise, ich gebe das auch nicht meinen Kindern, nur stark verdünnt, weil einfach viel zu viel Zucker drin ist.
Das ist für mich richtig schwer, das zu ertragen, wenn ich das bei anderen, bei Familienfeiern oder so sehe, wenn ein Kind, um Durst zu stillen, Apfelsaft trinkt.
Also das kann man wirklich niemandem empfehlen, egal ob mit oder ohne Krankheit. Und Stella, würdest du zustimmen, was die Mama gesagt hat?
Ja, weil ich trinke auch gar keinen Apfelsaft gerne, wenn der einfach nur so pur ist. Das schmeckt mir auch überhaupt nicht.
Was ist denn dein absolutes Lieblingsgetränk und was ist dein absolutes Lieblingsessen?
Ich habe so viele Lieblingsessen und ich trinke auch sehr viele Getränke gerne dann. Also ich trinke gerne solchen Apfeltee ohne Zucker, den machte Mama ganz gerne. Aber manchmal hat ja auch noch so Holundertee und der schmeckt auch total lecker. Und manchmal kauft der Papa noch solches Gurkenlimettenwasser und das schmeckt auch total gut. Und vom Essen, oh Gott, da habe ich total viel. Ich mag Kartoffeln mit Quark ganz dolle. Ich mag Spinat mit Kartoffeln und Rührei. Ich mag auch, wenn es dann zu Spargel zeigt, diesen grünen Spargel gibt. Den backt dann die Mama immer so mit Tomaten und Feta. Das schmeckt auch total gut. Dann mag ich natürlich auch Nudeln, Eierkuchen und Fisch. Ich könnte jetzt noch ganz viel aufsagen, aber das alles, das esse ich ganz gerne.
Ja, aber großartig. Also wenn ich an meine Kinder denke, also mit Spargel und mit Fisch brauche ich da gar nicht zu kommen, finde ich große Klasse, dass du sowas isst.
Ich auch.
Das kann ich mir vorstellen. Also Samantha, 2022 standest du noch ganz am Anfang der Therapie und auch am Anfang der Pumpenfrage. Wie sieht denn die Therapie heute aus?
Ganz genau, das war damals für uns die große Frage, welche Pumpe, welches System? Wir haben eine intelligente Pumpe, ein AID-System und das in Kombination mit dem Sensor, den wir damals schon hatten, mit einem Handy, was eine App besitzt, die im Prinzip die Pumpe steuert mit der Information, welchen Blutzuckerwert Stella in dem Moment gerade hat. Und damit kommen wir ganz gut zurecht.
Das freut mich. Ist ja ganz wichtig, ne?
Auf jeden Fall.
Und Stella, wenn jetzt dein Sensor Alarm gibt, was passiert denn dann? Was machst du denn dann?
Naja, es gibt ja verschiedene. Zum Beispiel, wenn es schnell hochgeht, dann am besten was abgeben oder Boost oder halt das, was die Mama sagt. Wenn es eine Fallrate ist, also ganz schnell fällt, dann was nehmen oder nochmal abwarten. Das gibt es ja auch noch, wenn es niedrig ist, dann Saft trinken oder mal am Essen oder so. Ja, dann gibt es noch Signalabbruch.
Du kennst ja die ganzen Fachwörter.
Ja, im Laufe der Zeit hat sie da auch selber viel gelernt, ja.
Man kann auch die Geräusche so ein bisschen unterscheiden.
Wirklich?
Ja, da gibt es so einen tiefen Ton und der ist dann immer, entweder wenn es ganz niedrig ist, also wirklich ganz, ganz niedrig, oder wenn es super hoch ist und bei Fallrate, dann macht es so einen hellen Ton, aber auch ein bisschen längeren, da weiß man, es fällt, ja.
Du hattest ja damals diesen Konflikt im Kindergarten. Na, und jetzt ja, bist ja schon 3 Jahre in der Schule. Wie war denn der Wechsel vom Kindergarten in die Schule, Samantha?
Für mich war es wirklich unheimlich aufregend. Ich habe die Nacht vor dem ersten Schultag nicht geschlafen. So aufgeregt war ich. Wir hatten glücklicherweise auch die Gelegenheit bekommen, in der Lehrerkonferenz für 10 Minuten sollten es eigentlich sein, eine kurze Einweisung zu geben. Das fand ich schon sehr sympathisch, dass die Lehrer uns schon mal kennenlernen konnten und wir eben wirklich kurz darauf eingehen konnten, was unser Kind mitbringt und welche, sage ich mal, extra Bedürfnisse da dahinter stehen. Die 10 Minuten haben nicht ausgereicht, das muss ich sagen. Aber auch, weil die Lehrer sehr interessiert waren, auch Fragen gestellt haben und ja, der Wechsel ging dann erstmal gut. Wir haben eine sehr tolle Klassenlehrerin, die sich einfach unaufgeregt der Situation gestellt hat und dann auch in der Hortbetreuung nach der Schule. Also da muss ich sagen, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Es war eine sehr junge Erzieherin, die ihr allererstes Hortjahr dort gemacht hat nach der Ausbildung. Und ich hatte ihr ein Buch gegeben oder so ein Heftchen, wo alles drinsteht für Erzieher oder für Lehrer, angefangen von Sport über Ernährung, alles Mögliche eben für Kinder mit Typ 1 Diabetes. Und sie hat das durchgelesen, hat mir dann einen Zettel zugesteckt und hat gesagt, Frau Fey, machen Sie sich keine Sorgen, ich gebe Ihnen mal noch meine Handynummer, wenn was ist, können wir jederzeit telefonieren. Und einfach so dieses Entgegenkommen, also das hat mir so viel bedeutet
Und das war ein richtig guter Start.
Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht im Vergleich zum Kindergarten.
Das ist richtig, das war ein Riesenunterschied und so hätte ich mir das damals auch gewünscht, aber egal was damals lief, dass dieser Schulabschnitt so beginnt, also das war für mich wirklich ein Geschenk, das kann sich niemand vorstellen, ich war so erleichtert. Ich habe dann erst noch so ein bisschen eine innerliche Anspannung gehabt, ob vielleicht doch noch so eine Art Boomerang kommt, ob wir vielleicht dann auch angesprochen werden, wenn ein Alarm in der Schulzeit war, wenn es irgendwie als störend wahrgenommen wird, auch wenn wir da an und für sich recht gute Erfahrungen gemacht haben. Aber ich kenne das eben auch, dass wir uns erklären mussten, warum war da und da ein Alarm. Aber all das ist glücklicherweise nicht eingetreten.
Also weiß jedes Kind in der Klasse, dass du Diabetes hast, Stella?
Ich weiß die ganze Schule.
Und stellen die manchmal komische Fragen und fragen die so Sachen?
Ja, vor allem, wenn neue Kinder an die Schule gekommen sind. Aber letztes Jahr, als auch meine Schwester in die Schule gekommen sind, war das nicht mehr so extrem, weil meine Schwester ist ja damit in die Schule gekommen und konnte dann auch vielen Kindern viele Fragen beantworten. Aber als ich in die Schule gekommen bin, da alle Vierklässler, alle Zweitklässler, alle Drittklässler, alle haben gefragt, was ist das an deinem Arm? Warum kommt da immer so eine Frau, wenn du was isst? Und ich muss dann halt ganz, ganz viele Fragen beantworten. Aber ich hatte im Kindergarten auch eine Freundin gehabt und die hat dann manchmal, wenn ich Halsschmerzen hatte oder so, hat die dann einfach für mich geredet.
Das ist ja stark. Bist du dann manchmal genervt gewesen von den ganzen Fragen oder hast du das gerne gemacht?
Nee, ich war genervt, weil ich muss ja eigentlich fast immer die gleiche Antwort geben. Ja. Und dann vor allem so am ersten Schultag, in der ersten Woche, da hört man ungefähr 10-mal am Tag die gleiche Frage und ich muss dann immer gleich antworten und dann, oh, nee.
Warst du denn schon mal auf der Klassenfahrt oder hast du mal bei einer Freundin übernachtet?
Ich habe im Kindergarten übernachtet, da hatte ich schon Diabetes. Aber der Kindergarten ist eh nicht weit von unserem Haus entfernt. Das heißt, Mama oder Papa, die hätten im Notfall auch einfach kommen können. Und dann mal bei einer Freundin habe ich übernachtet. Und ja, dann hatten wir auch mal Lesenacht von unserer Klasse aus. Da haben wir in der Bücherei geschlafen. Das war erst letztens.
Und das hat alles geklappt?
Ja.
Wie ist es da für dich, Samantha, da loszulassen?
Also im Kindergarten war eine schöne Erfahrung. Das war auch so ein bisschen, hat sich nach Wiedergutmachung angefühlt irgendwie. Es hat mich total gefreut, dass es da keine Diskussion gab, ob Stella mitkommen darf. Wir sind in nächster Nähe gewesen. Wir sind zum Abendessen dann nochmal hingekommen. Und die ganze Gruppe ist sogar dann nochmal zu uns gelaufen im Rahmen einer Nachtwanderung. Und wir haben dann dort noch mit Wunderkerzen das Ganze noch so ein bisschen aufgeheitert. Ansonsten ist gerade die erste Übernachtung bei einer Freundin, das war schon aufregend. Das war auch im Rahmen eines Kindergeburtstages, also war das ja insgesamt ein längerer Zeitraum mit vielen Eventualitäten. Erstmal war die Gruppe der Kinder draußen zum Rodeln. Das ist sehr anstrengend für den Körper. Berg hochlaufen, wieder runter, also das ist Aufregung und Anstrengung zugleich. Relativ schwer zu handeln. Kälte spielt manchmal da noch eine Rolle. Dann aber natürlich auch das Essen, also Süßigkeiten. In dem Fall gab es auch so Kindersekt und sowas abends. Und
Geburtstagskuchen.
Ja, Geburtstagskuchen. Abends gab es dann nochmal so Chips und sowas, da erinnere ich mich dran. Dann auch die Schlafenszeit, ist ja alles verschoben. Auch der Zeitpunkt, wenn nochmal was abgegeben wird für die Chips, also das war schon anstrengend, da mussten wir einfach mitdenken, aber ich habe mich total gefreut, also das muss ich mal wirklich sagen, dass es auch da eine Selbstverständlichkeit war, dass Stella daran teilnehmen durfte. Die Mama kannte ich gut und sie wusste über alles Bescheid und sie hat sich auch darauf verlassen, dass wir aus der Ferne beobachten und eingreifen. Das mussten wir dann auch tatsächlich vorm Schlafen gehen, ist sie dann doch nochmal nach unten gerauscht und das konnten wir alles mit einem Anruf dann beheben.
Was machst du denn heute schon ganz alleine, wofür du früher Mama und Papa gebraucht hast?
Was abgeben? Also ich konnte mich früher mit einem Pen spritzen, jetzt habe ich ja die Insulinpumpe. Also als ich früher noch einen Pen hatte, da hatte ich erstmal nur Mama und Papa gebraucht. Dann habe ich mich manchmal auch selber gespritzt. Dann kam dann die Pumpe Und dann haben die mir erst auch erklärt, wie das geht, weil sonst müssen wir das immer mit einem Pen einstellen und so. Und das mit der Pumpe, wie man die abkoppelt, wie man an, aus, was weiß ich noch alles macht. Ja, und wie man das auch eingibt. Und jetzt mache ich das eigentlich immer alleine. Und ich werde wahrscheinlich auch bald zu einer Reha gehen und da lerne ich dann auch Katheter und Sensor alleine zu setzen.
Und wie ist das für dich mit dem Pen gewesen? Als du das selbst gemacht hast, hat es sich für dich besser angefühlt, als wenn Mama und Papa das gemacht haben?
Am Anfang war ich noch ein bisschen unsicher. Ich glaube, es war immer besser, wenn es die Mama gemacht hat. Aber alleine hat es auch Spaß gemacht, muss man sagen. Weil also ich habe mir nicht selber die Stelle rausgesucht. Mama hat dann gesagt, hier oder da. Und dann habe ich dann dort drauf gemacht. Wir haben den Spruch gemacht. Dann war es fertig. Aber dann hat es auch irgendwann gar keinen Spaß mehr gemacht, weil ich hatte an meinem ganzen Bauch blaue Flecken, weil man hat ja nur unten gespritzt. Und dann hat manchmal auch der Bauch so weh getan. Es war nicht so schön. Aber dann habe ich jetzt die Pumpe und es ist wesentlich schöner.
Ja, das ist schön. Freut mich zu hören. Samantha, gibt es denn so Momente, in denen man als Eltern, ich sag mal, an die Grenze kommt? Ne? Also was war denn so eure schwerste Phase in den 3,5 Jahren?
Also diese Momente gibt es auf jeden Fall. Einmal, wenn Krankheiten eine Rolle spielen. Das Schlimmste ist eigentlich für uns eine Magen-Darm-Erkrankung. Und nach der Diagnose hatten wir wundersamerweise relativ viele davon. Und das ist dann schon manchmal der Fall, dass man das zu Hause auch nicht mehr schafft, obwohl es ja im Prinzip keine schlimme Erkrankung ist. Aber man muss sich ja vorstellen, dass die Nahrung überhaupt nicht mehr aufgenommen werden kann. Also ist die Gefahr einer Unterzuckerung sehr hoch. Gleichzeitig, wenn der Körper keine Energie zugeführt bekommt, muss er seine Fettreserven anzapfen. Dabei entstehen dann wieder Ketone. Auch die können das Abbrechen aufrechterhalten, sodass das auch insgesamt langwieriger sein kann. Das ist eine Hürde auf jeden Fall, aber auch ein grippaler Infekt kann sehr schwierig sein. Das Fieber, es ist da immer anstrengender und man muss immer genauer hinschauen. Und ich erinnere mich an einen ganz konkreten, heftigen Moment. Und zwar eigentlich eine schöne Sache. Wir waren bei der Formel 1 in Österreich in Spielberg. Richtig als Familie mit unseren beiden Kindern. Und die Stella hatte die ehrenvolle Aufgabe, als Grid-Kid mit richtig an den Formel 1-Fahrern vor dem Start zu sein. Also man kennt es vielleicht früher noch so von Grid-Girls und es wird seit einiger Zeit mit Kindern gemacht. Im Rahmen dessen werden die Kinder auch abgeholt, bekommen VIP-Pässe umgehangen und dürfen eine Führung durch den Paddock-Club genießen, bekommen richtig schöne Einblicke eigentlich in das Ganze drumherum. Das Ganze dauert aber halt ein bisschen. Also ich glaube 2 Stunden rund waren das. Und ich habe zu Stella gesagt, das muss man kurz noch sagen, Aufregung erhöht den Blutzucker in der Regel. Und ich wusste, dass den Kindern dort Eis, Essen, Getränke, alles angeboten wird. So, und sie hatte einen relativ guten, stabilen Blutzucker. Ich habe ihr eine kleine Menge Insulin vorher noch abgegeben und habe gesagt, mein Schatz, genieß es einfach. Du kannst heute mal alles essen und alles trinken, was du möchtest. Mach dir um den Blutzucker keine Gedanken. So, dann ist sie mit der Gruppe der Kinder und den 2 Betreuern gegangen. Wir hatten Bescheid gesagt, dass sie Diabetes hat und dass wir im Notfall anrufen würden. Ja, dann hat es nicht lange gedauert, ist sie niedrig geworden. Wir haben angerufen oder WhatsApp geschrieben, dass sie bitte ein bisschen Mau annehmen soll, was sie dabei hatte in ihrer Umhängetasche, wo das Telefon immer drin ist. Das hat nur kurz geholfen. Und dann ging es wirklich an den entscheidenden Moment. Die Nationalhymne wurde gespielt, die Fahrer standen alle auf dem roten Teppich, die Kinder davor. Und wir Eltern standen oben auf der Tribüne, haben die Kinder kaum unterscheiden können, weil die alle einheitlich gekleidet sind. Und ihr Blutzucker ging immer weiter runter. Sie stand dort in der prallen Sonne. Und ja, noch diese ganzen Zeremoniellen, die da stattfinden. Und in dem Moment wusste ich, wenn sie jetzt umkippt. Ich habe keine Chance, zu ihr zu gelangen, weil diese ganzen Sicherheitssysteme ja sind. Ich habe ja nicht diesen Ausweis, um dorthin zu kommen. Dort ist natürlich medizinisches Personal und der Betreuer würde wahrscheinlich auch sagen, dass sie Diabetes hat. Aber ich müsste mich ja erstmal irgendwie als Mama da durchschlagen, dass ich zu ihr könnte. Also das war für mich der pure Horror. Und in dem Moment, ja, ich konnte es natürlich nicht genießen, was da eigentlich gerade passiert.
Aber es ist dann zum Glück nichts passiert, muss man sagen.
Es ist nichts passiert. Ich habe gezittert ohne Ende. Es war wirklich knapp. Also der Blutzucker war sehr niedrig. Und ich habe mich eigentlich gewundert, wie sie das so ausgehalten hat. Wir hatten sie kurz bevor sie auf den roten Teppich da gelaufen ist, also an der Startfläche, nochmal versucht anzurufen, aber dann auch nicht mehr erreicht. Also das von oben zu beobachten, diesen Ameisenhaufen, der dort kreist und eigentlich diese tolle Atmosphäre. Da war ein Orchester, das hat die Nationalhymne von Österreich gespielt und diese ganzen offiziellen Leute sind ja alles Berühmtheiten. Aber wir konnten es absolut nicht genießen, aber Stella dafür schon. Das hat mich beruhigt letzten Endes.
Wie war das für dich, Stella?
Na, also wir sind da so lang gelaufen, die haben uns die Reifen gezeigt und so und dann stand da noch so ein Stand mit Vanilleeis. Ich hasse Vanilleeis und die haben dann gefragt, wer möchte Vanilleeis? Und ich so, ich habe überhaupt keinen Hunger, ich hasse Vanilleeis. Und dann, als wir dann in so einen Raum gegangen sind, wo wir uns auch umziehen konnten, gab es da auch Eistee und Wasser und so und ich wollte halt Wasser trinken, ich wollte keinen Eistee, ich wollte keinen Apfelsaft, ich wollte sowas nicht und dann, ich hatte auch keinen Hunger und dann war ich halt niedrig, ja. Und dann wollten erst auch so Leute mir die Tasche abnehmen, weil ich habe ja immer eine Tasche drum, weil ich sonst keinen Empfang kriegen würde. Aber die haben auch gesagt, keine Tasche oder sowas und ich musste sie halt dran machen. Da wollten erst solche Leute mir die Taschen wegnehmen. Dann hat der, der auf uns aufgepasst hat, den gesagt, dass ich die brauche und die dann auf Englisch haben sich ganz doll bei mir entschuldigt und dann musste ich gefühlt 20 Mal Ams essen und also ich habe es genossen, auch wenn ich mich ganz niedrig gefühlt habe.
Und sowas beruhigt dich natürlich dann im Nachhinein, auch wenn die Aufregung erstmal hoch ist.
Ja, auf jeden Fall, dass sie da trotzdem so damit umgehen konnte. Das ist auch was wir lernen mussten, uns auf ihr Gefühl so verlassen zu können. Weil für uns war ja jahrelang der Sensorwert der Gradmesser. Und inzwischen weiß ich aber, dass sie das ganz gut spürt, wie schlecht es ihr im Endeffekt geht oder wie schlecht der Blutzucker wirklich ist.
Und gab es in den letzten 3,5 Jahren ein besonders schönes Ereignis, an das du dich erinnerst?
Also ich erinnere mich an einen Moment, als wir im Urlaub waren. Stella hatte erst seit 6 Wochen die Pumpe. Also wir waren noch relativ neu in dem Handling damit. Und weil wir einfach lange auf die Pumpe warten mussten, ergab es sich so, dass wir nach New York geflogen sind, nur 6 Wochen, nachdem wir die Pumpe hatten. Und auch bei der Pumpenumstellung, die ja nochmal mit Krankenhausaufenthalt verbunden ist, mit Einweisung, also das ist schon eine große Sache, muss man sagen, konnte uns das medizinische Personal nicht so gut sagen, was zum Beispiel mit dem Thema Zeitverschiebung sein wird, weil das bei der Diabetes-Therapie eine große Rolle spielt, ob das jetzt morgens, mittags, abends eine Mahlzeit ist. Und wir mussten da also eigene Erfahrungen machen. Mit dem Bewusstsein sind wir gestartet und ich glaube, es war der 2. Morgen in New York. Wir saßen im Hotel beim Frühstück und das amerikanische Frühstück ist an sich schon eine Herausforderung. Die Zusammensetzung der Lebensmittel ist ja ganz anders und nicht schön, nicht
absolut,
gut.
Absolut, ja.
Und gerade so mit Maismehl, mit sehr viel Glukosesirup, der da in der Marmelade drin steckt, das war wirklich furchtbar. Und wir sitzen da so am Frühstück, ich schaue mir nochmal die Verpackung der Marmelade an und da sagt Stella so ganz trocken, also Mama, wir können schon echt froh sein, dass wir jetzt die Pumpe haben. Mit dem Pen würde das hier ja alles gar nicht funktionieren. Und es hat mich so gefreut, dass sie das so reflektieren konnte in dem Moment, dass sie das eben auch wirklich bemerkt hat, was die Technik uns für Vorteile beschafft. Denn es ist nicht nur, dass man nicht mehr in den Bauch pieksen muss, wenn man die Pumpe hat, sondern man wird mit dem Essen auch flexibler. Man kann nachholen. Das war vorher mit der Pen-Therapie eigentlich nicht möglich.
Ich wollte mal ganz kurz auf eure jüngere Tochter zu sprechen kommen. Damals war sie ja 3,5 Jahre alt, jetzt ist sie 7. und ist ja auch schon in der Schule, haben wir ja schon gehört. Und seitdem die jüngere Tochter in der Schule ist, ist ja die Pressesprecherin von Stella geworden. Jetzt, ne? Hat sich denn das Verhältnis deiner jüngeren Schwester zu dir und zu der Krankheit verändert?
Naja, bevor ich Diabetes bekommen habe, war die wirklich noch total klein. Die war 2 und ja, mit einer 2-jährigen kleinen Schwester spielt man halt noch, fährt nicht draußen Roller, sondern spielt noch mit Bausteinen und so. Und dann habe ich Diabetes gekriegt, dann hat uns dann oft der Papa besucht und dann haben wir manchmal auch telefoniert und dann, sie hat ganz viel von mir gefragt, was machst du da, wie ist das jetzt? Und dann, ich habe da dann ganz viel erklärt und
und das Schöne ist, sie hat sich das gemerkt und kann jetzt den anderen Kindern erzählen, wie der Hase läuft.
Ja, und also als die Pumpe neu war und auch jetzt manchmal gerne, gibt sie auch gerne noch ab, sie mag es, die Zahlen einzugeben. Und auch das ist bei meinen Freunden so. Ich habe ganz, ganz tolle Freundinnen. Wenn mein Alarm schlägt, dann sagen die sofort irgendeiner Lehrerin oder Hauserzieherin, sagen die dann, Stella ist niedrig und dann kriege ich einen Mauarm und so. Und ja.
So ein Kaubonbon, ne?
Ja.
Ja, cool.
Ja.
Schön, dass du das so erzählst und auch so locker damit umgehen kannst. Ja. Ist ja auch ganz wichtig, ne, dass man das ganz normal im Alltag auch so behandelt. Und wenn wir jetzt nochmal über die kleine Schwester sprechen, das statistische Risiko liegt ja bei 5%, glaube ich, dass Geschwister auch Diabetes Typ 1 kriegen können. Ist das bei euch ein Thema?
Das war bei uns schon ein Thema, auf jeden Fall. Denn in dem Alter, in dem sie gesteckt hat, kommt es ja einfach auch mal vor, dass sie zum Beispiel nochmal einnässt oder dass sie, weil sie sich viel bewegt hat, ziemlich viel Durst hat. Und man ist da auf solche Symptomatiken sehr, sehr empfindlich. Und das würden wir nicht nochmal übersehen, auf jeden Fall nicht. Und ja, sie hat schon auch einige Fingerpiekse hinter sich, wo wir dann, um sicher zu gehen, doch mal lieber einen Blutzuckertest gemacht haben.
Ja, aber absolut nachvollziehbar. Und Stella, wenn du jetzt ein Kind treffen würdest, das vielleicht gerade so die Diagnose bekommen hat, Diabetes Typ 1, was würdest du dem Kind sagen, was würdest du raten?
Ich würde dem sagen, dass es sich überhaupt keine Sorgen machen soll. Diabetes ist nicht das Ende von der Welt. Das ist halt eine Krankheit und es ist nichts Schönes, aber man muss da durch und man hat das halt jetzt noch für immer. Also es wurde ja noch nichts erfunden und ja, dann hat man das halt für immer. Ich würde ihm Mut machen, ich würde ihm sagen, dass alles okay wird. Und ja, die Eltern, die lernen dann ja das auch und dann ist man ungefähr nach einem Jahr, ist man ein richtiger Vollprofi.
So wie du jetzt am Mikrofon hier. Na, also ganz große Klasse. Muss ich mich einfach nochmal wiederholen. Und dass du dich hier auch traust, hier ins Mikrofon zu sprechen und wie du es machst, ganz großes Kompliment. Vielleicht, Samantha, an dich jetzt nochmal als Abschluss die Frage, was würdest du den Eltern sagen, die jetzt vielleicht an der gleichen Stelle sind, wo du mit deiner Familie vor 3,5 Jahren warst? Was würdest du da raten?
Am liebsten würde man eigentlich die Unsicherheit abnehmen, aber das ist wie mit Kinderkriegen. Es gibt ja den Spruch, man müsste das zweite Kind vor dem ersten bekommen. Das ist aber halt technisch nicht möglich und so ist es, finde ich, auch mit dem Diabetes. Man muss sich darauf einlassen, man muss es annehmen, aber das ist ein Prozess. Auch da gibt es nicht das Patentrezept, aber ich würde es, wie die Stella sagte, aus unserer Erfahrung heraus raten, so normal, wie es irgendwie möglich ist, damit umgehen und sich dann Stück für Stück seine Gewohnheiten zurückerobern und seine Freiheiten.
Und der Lernprozess, muss man auch ganz klar sagen, hört ja auch nie auf.
Bis heute hört es nicht auf, ja.
Stella, eine letzte Frage auch an dich. Wenn du dir jetzt von der Fee einen Wunsch wünschen dürftest und der hätte jetzt nichts mit Diabetes zu tun, was wäre das?
Dass es allen Menschen auf dieser Welt gut geht.
Das ist der beste Wunsch, den man haben kann.
Das stimmt.
Ja. Ich danke euch ganz herzlich. War wirklich klasse. Euch alles Gute. Ja, und vielleicht sehen wir uns, treffen uns ja nochmal wieder und können dann vielleicht in ein paar Jahren nochmal drüber sprechen, wie es dir dann in der Zwischenzeit ergangen ist. Stella, also vielen, vielen lieben Dank. Ganz große Klasse.
Danke.
Danke auch, sehr gern.
Also was bei mir auf jeden Fall hängen bleibt nach diesem Gespräch, eine Diabetes Typ 1 Diagnose im Kindesalter ist ein tiefer Einschnitt, ja, aber sie ist kein Urteil und Familien wie die von Samantha und Stella zeigen einfach mal, dass ein ganz normales Leben möglich ist. Ne? Also mit Insulin, mit Sensor, heute meist mit moderner Technik und vor allem auch mit einem klaren Blick darauf, was geht. Mehr Episoden finden Sie auf kernigundgesund.de und auf allen guten Podcast-Plattformen. Und wenn Ihnen Kernig und Gesund gefällt, dann lassen Sie gern ein Abo da und empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin, alles Gute und tschüss.